habe gestern gesagt, wir können nicht selbstverständlich sagen, wir wollen beten. Viele können es ja gar nicht. Wollen sich einen Augenblick klar machen, dass der auferstandene Herr in unserer Mitte ist. Versuchen Sie es mitzusprechen im Geist, was ich dem Herrn jetzt sage. Herr Jesus, du kennst alle Dunkelheit meines Herzens. Du weißt, dass ich Erlösung brauche. Und du bist der einzige Erlöser. Lass mich an dir nicht vorübergehen. Amen. Schön so eine große Versammlung, nicht? Ich habe so einen schönen Tag heute gehabt auf dem Jusi. Es war unbeschreiblich herrlich, der Blick in das weite Land und die Freude über Gottes Volk. Ich wünsche uns diese Freude auch heute Abend. Aber diese Kirche hat auch eine unheimliche Seite. Im Altertum, im Mittelalter, da hat man geglaubt, man könne die Dämonen bannen, wenn man sie in Stein haut. In den Fuß der Säulen, die Dämonen. Da hat einer der jungen Leute mich darauf aufmerksam gemacht, dass einer der Dämonen immer runterkommt auf der Pfarrer. Nun, ich bin froh, dass mein Herr stärker ist, auch als die lebendigen Dämonen. Wir wollen heute Abend sprechen über das Thema, ist das Christentum Privatsache? Ewig gehörter Satz, Religion ist Privatsache. Religion ist Privatsache. Ist das richtig? Ich hätte am liebsten jetzt Bleistifte und Zettel verteilt und Sie gebeten, schreiben Sie eben Ja oder Nein drauf. Ob's Christentum Privatsache ist. Ehe ich beantworte, möchte ich eine Gegenfrage stellen. Ich habe hier ein 5-Mark-Stück. Was ist da drauf? Ein Fünfer oder ein Adler? Beides. Sehen Sie, genauso, es hat zwei Seiten, nicht? Da ist der Fünfer und der Adler. Und genauso ist mit der Frage, ist das Christentum Privatsache? Ja und nein. Ein lebendiger richtiger Christenstand hat zwei Seiten. Eine ganz private und eine ganz öffentliche Seite. Und wo es an einem von beiden fehlt, da ist nichts in Ordnung. Da ist man nicht auf dem Weg zum Leben. Da ist man kein Kind Gottes. Und ich möchte an diesem letzten Abend Ihnen gleichsam zusammenfassen nochmal die beiden Seiten eines richtigen, vom Heiligen Geist gewirkten Christenstandes zeigen. Die eine Privatsache ist und andere Seite eine öffentliche. Also erstens, jawohl, Christentum hat eine sehr private Seite. Um Ihnen das nochmal deutlich zu machen, will ich mit einer Geschichte anfangen. Es hat mal jemand zu mir gesagt, ich wäre Geschichtenerzähler. Da habe ich gesagt, es ist keine Schande. Ich habe immer Angst, die Leute in der Kirche, wenn so dicke Luft ist, die schlafen mir ein, bei der Geschichte schlafen sie nicht ein. Außerdem besteht das ganze Leben aus Geschichtler, nicht wahr? Und nicht aus Theorie. Also sehen Sie, im Ravensberger Land hat im vorigen Jahrhundert ein gewaltiger Erweckungsprediger gelebt, Volkening. Ich habe an Büchertischen ein Buch, die von Herzen dir nachwandeln. Da wird er drin beschrieben. Durch dessen Predigten ist ein Land, das Land um Bielefeld, Ravensberger Land, tatsächlich umgewandelt worden. Das war vor seinem Predigten ein verschuldetes, versoffenes, verkommenes Bauernland. Und dann schenkte Gott durch die Predigten von Volkening eine Erweckung. Die Menschen bekehrten sich, wurden anders. Und heute nach 150 Jahren ist das Ravensberger Land noch ein Garten Gottes. Und dieser Volkening wurde eines Abends zu einem reichen Bauern gerufen. So Bauern gibt's hier auf der Alp gar nicht. Wie da so. Sattelmeier nennt man sie. Riesige Höfe. Dieser Bauer war ein rechtschaffener Mann. Fleißiger Mann. Und hasste von Grund seines Herzens die Erweckungspredigten. Er hat's abgelehnt, ein Sünder zu sein. Und er wollte keinen Sünder Heiland am Kreuz. Er sagte, ich tue recht und scheue niemand. Und er wird der Volkening gerufen, der Bauer ist auf den Tod krank. Er will das Abendmahl. Da geht der Volkening hin, eine große Gestalt, an dem die leuchtend blauen Augen so auffielen. Da geht der Volkening in das Bett dieses Bauern und schaut ihn lange schweigend an. Und dann sagt er, Hinrich, wie es mit dir steht, geht's nicht dem Himmel zu, sondern der Hölle. Da hilft auch kein Abendmahl. Spricht, dreht um und geht. Nun, der reiche Bauer hat eine Mordswut und sagt, das will ein Pfarrer sein und das christliche Liebe und tobt. Aber dann kommt eine Nacht und der Bauer liegt wach, der schwer Kranke, und in seinem Gewissen bohrt, es geht nicht dem Himmel zu, sondern der Hölle. Wenn das wahr wäre. Und dann fallen ihm auf allerhand Sünden ein. Er hat Gott nicht geehrt. Und er konnte gelegentlich auch sehr klug sein und ein bisschen betrügen. Auf einmal fallen ihm allerlei Sünden ein. Und als 3 Tage um sind, da wird er sehr unruhig und sagt seiner Frau, Frau, hol mir den Volkening nochmal her. Und wieder kommt der Volkening an das Bett dieses Bauern. Und da sagt der Bauer, Pfarrer, Sie haben recht. Es gibt in meinem Leben mancherlei Sünden. Da sagt der Volkening, Hinrich, das ist noch nicht der Weg zum Himmel. Ich habe Angst um dich. Es geht immer noch der Hölle zu. Spricht und geht. Jetzt hat der Bauer erst recht einen Mordsong. Können Sie verstehen? Hätten Sie auch, nicht? Aber in der Nacht darauf, oder der 2. Nacht darauf, überfällt den Bauern richtige Angst. Schließlich stellt sich der Pfarrer ja besser, wenn er mit dem reichen Bauern freundlich spräche, nicht? Der Mann sieht aus, als wenn er vor Gott stünde. Ist das Gottes Urteil? Und nun wird er wirklich unruhig. Er sieht auf einmal, dass er absolut kein Kind Gottes ist. Jetzt möchte er umkehren. Nach 3 Tagen schickt er die Frau hin. Frau, hol den Volkening. Es ist spät am Abend. Und Volkening kommt sofort. Und findet den Bauern in großer Unruhe. Und er sagt, Pfarrer, ich glaube, ich muss umkehren. Haha, sagt der Volkening. Notbuße ist tote Buße. Jetzt, wo es an Sterben geht, da kriegst du Angst. Hinrich, Notbuße ist tote Buße. Mit dir geht's immer noch der Hölle zu und nicht dem Himmel. Und geht. Sie hätten allen Zorn auf den Pfarrer nicht. Ein Mann, der vor Gott stand in der Wahrheit. Dann hat es 3 Tage gedauert, wie es der Bauer in eine schreckliche Not kam. Er wusste, ich muss sterben. Und wo ist bei mir Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit? Der Heiland steht vor ihm, hat ein Leben lang ihn verachtet, der starb für ihn und er hat ihn weggejagt. Er sieht sich am Rand der Hölle. Er ist ein völlig verzweifelter Mann. Frau, sagt er, hol den Pfarrer. Die sagt, ich mag nicht mehr. Der hilft dir doch nicht. Frau, hol ihn, ich komme in die Hölle. Da geht die Frau und da kommt Volkening und findet einen Mann, der begriffen hat, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät oder ernten, während Leben ohne göttlichen Frieden geführt hat, der darf in Ewigkeit. Der muss in Ewigkeit. Da rückt der Volkening einen Stuhl heran und sagt, Gels geht in die Hölle. Ja, es geht in die Hölle. Und da fängt Volkening an und sagt, Hinrich, Hinrich, lass uns nach Golgatha gehen. Auch für dich starb Jesus. Und nun spricht er ihm in den freundlichsten und lieblichsten Worten, wie Jesus Sünder errettet. Aber da müssen wir erst Sünder in unseren eigenen Augen geworden sein. Da muss aufhören mit dem, ich bin schon recht. Und ich tue recht, ich tue niemand. Da muss man in der Wahrheit stehen. Dann kann Jesus erretten. Der Bauer ist da. Und nun sieht er auf einmal Jesus für mich am Kreuz. Der bezahlt meine Sünden. Der kann Gerechtigkeit schenken. Zum ersten Mal betet der Bauer richtig. Gott sei mir Sünder gnädig. Der erste Lebensschrei. Herr Jesus, rette mich vom Rande des Todes. Volkening geht leise weg. Er verlässt einen Mann, der Jesus anruft. Volkening ist getrost. Dreimal steht in der Bibel, wer den Namen Jesus anruft, soll selig werden. Als er am nächsten Tag hinkommt, findet er einen Mann im Frieden. Wie steht's, Hinrich? Hinrich sagt, er hat mich angenommen. Aus Gnaden. Aus Gnaden, er hat mich angenommen, ist ein Wunder. Sehen Sie, so erlebte ein stolzer, reicher Bauer die Wiedergeburt. Nun passen Sie mal gut auf. Es kam mal in der Nacht ein Mann zum Heiland, ein gelehrter Mann, und sagte, Herr Jesus, ich möchte mit dir über religiöse Fragen diskutieren. Da hat der Jesus gesagt, hier wird nichts diskutiert. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Wie sagt der Mann, ich kann doch nicht ein kleines Kind werden und nochmal der Mutter Leib gehen und geboren werden. Es sei denn, sagt Jesus, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Sonst kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Und sehen Sie, das ist die private Seite des Christenstandes. Dass ein Mensch durch die enge Pforte zum Leben kommt. Dass er von Neuem geboren wird durch das große Wunder Gottes. Es sind nicht belanglose theologische Dinge, die ich Ihnen sage. Es geht um Ihre ewige Errettung. Nehmen Sie mir es ab. Es könnte sein, dass in Ihrem Sterben kein Volkening da ist. Hören Sie es, nehmen Sie es mir ab. Das gehört zu einer Wiedergeburt. Dass ich endlich Gott recht gebe, dass ich ein verlorener Mensch bin und mein Herz böse. Zur Erweckung, zur Wiedergeburt gehört Sehnsucht nach Jesus, dem einzigen Heiland der Welt. zur Wiedergeburt gehört das aufrichtige Bekenntnis an den Heiland. Ich habe gesündigt in den Himmel und vor dir. Zur Wiedergeburt gehört der Glaube. Sein Blut macht mich rein von aller Sünde. Er bezahlt und schenkt mir die Gerechtigkeit. Zur Wiedergeburt gehört die ganz klare, entschlossene Auslieferung an Jesus. Ohne Bekehrung kommen sie nicht ins Reich Gottes. Und zur Wiedergeburt gehört, dass der Heilige Geist ihnen sagt, du bist jetzt angenommen. Die Bibel nennt das Versiegelung. Wer ein Kind Gottes geworden ist, der weiß es auch. Wenn ich Leute frage und sage, bist du ein Kind Gottes, dann fangen sie an zu stammeln. Ja, ich denke, ich hoffe, dummes Zeug. Lieben Freunde, wenn ich am Ersaufen bin und zieht mich einer aus dem Wasser und ich bin am Land und kann atmen, dann weiß ich das doch nicht. Und wenn mich einer fragt, wer war ihr Vater, dann weiß ich doch, wer mein Vater war, nicht. Und wenn ich ein Kind Gottes bin, dann weiß ich das. Das nennt die Bibel Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Sehen Sie, das ist die private Seite des Christenstandes. Das muss jeder ganz allein für sich durchmachen, dass er vom Tode zum Leben kommt. Und dann geht's mit der privaten Seite weiter. Sehen Sie, als ich des Herrn Jesu Eigentum wurde, ach, es ist ein Wunder, wenn ich zurückschaue, ich bin jetzt Jugendpfarrer und sehe die jungen Kerls, und da muss ich immer wieder dran denken, wie ich mit 17 Jahren und 18 Jahren war. Fragte mich einer damals, glaubst du an Gott? Da habe ich gesagt, Gott gibt's, aber er interessiert mich nicht. Er ist mir noch nicht begegnet. Und so war ich fern und in allen Sünden. Und es wäre mir das Lächerlichste erschienen, wenn mir einer gesagt hätte, ich würde auf einer Kanzel stehen und predigen. Ich hatte andere Lebenspläne. Und dann kam der Heiland in mein Leben. Und jetzt gehöre ich ihm. Und möchte ein Leben dran rücken, Menschen vom Verderben zu warnen und sie zu bitten, ruh nicht, bis du durch die Wiedergeburt durch bist. Und weißt, es ist etwas des Heilands sein, ich dein, o Jesu, und du mein in Wahrheit sagen können. Aber es ist dann nicht ein Ende, die Wiedergeburt, sondern Anfang vom privaten Glaubensleben. Dann geht's erst los. Von da ab habe ich will's ihn bezeugen, gewusst, jetzt muss ich doch jeden Tag die Stimme meines Freundes hören. So fing ich an, die Bibel zu lesen. Die Leute meinen, nur ein Pfarrer liest die Bibel. Ich habe in der Nähe meines Hauses so Anlagen. Und da gehe ich gern morgens hin und lese für mich meine Bibel, so im Auf- und Abgehen. Und da können die Leute, die in der Nähe wohnen, so reiche Leute in so Villen, reingucken. Und da sagt einer neulich zu mir, ich beobachte sie immer, wenn sie ihr Brevier lesen. Brevier lesen die katholischen Priester. Er kann sich gar nicht denken, dass man ein Buch liest, das jeder Laie genauso lesen kann, nicht? Das ist höchstens ein Priesterbrevier. Jeden Morgen eine Woche lang haben wir eine halbe Stunde mit meinen Essener Jungens hier gesessen, haben gesungen Morgenlands der Ewigkeit, dann gab ich ein Bibelwort aus und dann setzte sich jeder eine Ecke und las für sich. Und das tun sie zu Hause. Diese 50 Kerl stehen morgens eine Viertelstunde früher auf, weil sie nicht leben können, ohne eine Viertelstunde mit Jesus zu reden. Da muss man seine Stimme hören. Jetzt bitte ich Sie, fangen Sie mal an, das Neue Testament zu lesen. Eine stille Viertelstunde am Morgen oder am Abend. Kaufen Sie ein Testament, was Ihnen gehört. Da kommen noch Leute und sagen, wir haben so eine alte Familienbibel von 1628. Ach, die kann ja kein Mensch lesen. Kauft dir für ein paar Groschen ein richtiges Testament, was du in die Tasche stecken kannst. Und da verzieh dich in die Ecke morgens und lies, fang mit dem Johannesevangelium an. Oder mit dem Lukasevangelium. Ein halbes Kapitel. und horche auf Jesus, dir was sagt. Was du nicht verstehst, lass es ruhig auf sich beruhen. Lies nur weiter. Auf einmal kommt ein Wort. Das haut ein. Und dann streich dir es an mit dem Bleistift, dass du es wieder findest. Und dann klapp dein Testament zu und falt die Hände und sag, Herr Jesus, jetzt muss ich eben mit dir reden. Ich habe heute so viel vor. Hilf mir auch durch. Und bewahre mich auch von meinen Lieblingssünden. Und gib mir auch Liebe zu meinem schwierigen Nachbarn. Und wenn ihr Frauen seid, dann sagt, lieber Heiland, lass mich auch schweigen, wenn mein Mann so brudelt. Dann hört er auf zu brudeln, wenn ihr schweigt. Der probiert bloß aus, ob ihr richtig antworten könnt. Versteht? Gib mir auch Liebe zum anderen. Gib mir auch den Heiligen Geist. Betet, redet mit Jesus. Er ist da, er ist da. Neulich sage ich einem Herrn, der zum Glauben gekommen war, die stille Viertelstunde, 10 Minuten lesen, Johannes Evangelium, dann Lukas und dann weiter, Römerbrief und 5 Minuten still beten. Da sagt der Pastor Busch, ich bin doch kein Pfarrer derzeit, der hat ja nichts zu tun, aber ich habe furchtbar viel zu tun. Da habe ich gesagt, hören Sie mal zu. Sie werden nicht fertig, nicht? Ich werde nie fertig, sagt er. Da sage ich, das kommt daher, mein Lieber, weil Sie keine stille Viertelstunde haben. Wenn Sie sich angewöhnen, morgens mit Jesus zu reden und still ein paar Verse fortlaufend im Evangelium zu lesen und nochmal drüber beten, dann werden Sie sehen, auf einmal werden Sie spielend fertig. Je mehr Sie zu tun haben, desto nötiger brauchen Sie die stille Viertelstunde, später wird es eine halbe draus, wo Sie die Dinge Ihrem Heiland erst vortragen. Auf einmal geht alles besser. Ich rede aus Erfahrung. Manchmal geht mir es auch so, da komme ich aus dem Bett, schon schnell das Telefon. Und dann die Zeitung, und dann wieder das Telefon, dann kommt schon einer. Und den ganzen Tag bin ich aufgeregt. Und es klappt nicht. Auf einmal denke ich, ja Mensch, du hast ja gar nicht mit Jesus geredet. Und er nicht mit dir. Da kann's ja nichts werden, nicht? Verstehen Sie, das ist die private Seite des Christenstandes. Und dass man täglich sein Fleisch und Blut kreuzigt. Sehen Sie, ich habe viele Leute gesprochen, so beiläufig. Und sie hatten eigentlich alle was zu klagen. Frauen über ihre Männer, Männer über ihre Weiber, Kinder über ihre Eltern. Schade, Sie können mich nicht sehen draußen. Probieren Sie es mal selber aus, was ich jetzt mache. Wenn ich mit meinem Zeigefinger auf einen Menschen zeige und sage, der ist schuld, dass ich nicht glücklich bin, dann zeigen, probieren Sie es nur selber aus, dann zeigen im selben Augenblick 3 Finger auf mich selber. Nicht so. Und Sie glauben Sie mir, wenn Sie erst mal eine stille Viertelstunde haben, dann deckt Ihnen Jesus auf, dass alles Unglück an Ihnen liegt. Ihre Ehe klappt nicht, weil Sie nicht richtig sind. Ihr Geschäft klappt nicht, weil Sie nicht vor Gott wandeln. Christen lernen jeden Tag ihre Natur ans Kreuz schlagen. Ich darf mal ganz persönlich reden. Sehen Sie, ich habe 8 Tage mit diesen 50 Essener Jungs, die jetzt weg sind, zusammengelebt. Es war unbeschreiblich schön in dem Neuf. Unbeschreiblich schön. Wir waren so glücklich, ich kann es gar nicht sagen. Wir haben so viel Liebe genossen und es war so gesegnet. Und dann gab es ab und zu Schwierigkeiten. Und als wir am letzten Tag ein Abendmahl hielten hier, da ging auf einmal einer zum anderen und sagte, du vergib mir das. Ich musste zu 3 gehen und sagen, du vergib mir, dass ich dich so angefahren habe, dass du zu spät zum Essen kamst. Da sagte, sie haben recht gehabt. Sage ich, aber vergib mir's doch. Verstehen Sie? Das war mir schwer, dass ich mich demütigen muss vor so einem 20-jährigen Jungen. Aber es gab keine Ruhe, ehe ich tat. Und wenn sie Stille haben, dann lernen sie jeden Tag ihre Natur kreuzigen. Und dann wird's um sie herum schön, sage ich Ihnen. Und das die private Seite des Christenstandes. Wiedergeburt, Leben mit Jesus und seine Natur kreuzigen, das heißt sterben mit Jesus, jeden Tag. Haben Sie das verstanden? Und wenn Sie davon nichts wissen, dann hören Sie bitte auf, sich Christ zu nennen. Sehen Sie, ich gehe oft über die Straßen und überlege mir Folgendes. Alle Leute, die mir begegnen in der Großstadt, sind christlich. Zahlen alle Kirchensteuer. Wenn ich jetzt einen anhalten würde und sage, hören Sie mal, sind Sie Christ? Natürlich. Ich bin doch kein Türke. Ich bin doch kein Mohammedaner. Dann sage ich, hören Sie mal, haben Sie schon mal nicht schlafen können vor Freude, dass Sie ein Kind Gottes sind? Dann würden die Leute sagen, sind Sie verrückt? Kennen Sie lieber die Christenheit, da hat noch keine Freude am Christenstand. Man schimpft höchstens, wenn der Kirchensteuerzettel kommt. Aber noch keine Freude in dem Augenblick, wo Sie eine Wiedergeburt erleben. Ich bin Sünder. Jesus glauben, ihm ausliefern, angenommen werden, mit ihm leben, die Natur kreuzigen. Von dem Augenblick ab erfahren Sie, was es heißt, freuet euch im Herrn alle Wege und einmal sage ich euch, freut euch. Meine Freunde, ich habe der Jugend heute Morgen das Wort gesagt aus Maleachi. Ein tolles Wort. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit, das ist Jesus, und Heil unter ihren Flügeln. Schön ist das nicht? Und wisst ihr, wie es weitergeht? Und ihr werdet aus und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Ich finde selten Christen, die vor Freude an ihrem Heiland hüpfen wie die Mastkälber. Warum? Woran liegt denn das, dass wir das nicht kennen? Weil wir gar keine richtigen Christen sind. Weil alles bloß so Anfänge sind, aber kein Durchbruch, keine Wiedergeburt, kein Leben mit ihm. Die älteste Oma hüpft nochmal wie ein Mastkalb vor Freude am Heiland, wenn sie ihres Heils gewiss geworden ist. Denke an meine liebe Mutter, da war das zu sehen. Und an viele andere, die ich kannte, und wenn ich alt werde, ich möchte auch die Freude am Herrn immer mehr erfahren. Ja, da muss man aber auch ernst machen mit dem Christenstand und nicht so ein bisschen Christentum haben. So, dies ist die eine Seite. Christentum Privatsache, höchst privat. Aber jetzt kommt die andere Seite vom Fünf-Mark-Stück, der Adler. Zu gleicher Zeit hat ein richtiger, lebendiger Christenstand eine Seite, die jeder sehen kann, eine öffentliche. Und jetzt rede ich also zweitens, für alle, die eingeschlafen sind, die können jetzt im zweiten Teil wieder einsteigen. Zweitens von der öffentlichen Seite eines richtigen Christenstandes. Die besteht zunächst darin, dass man sich anschließt an die Versammlung der Christen. Es ist sehr wichtig, was ich jetzt sage. Dass man sich anschließt an die, die auch selig werden wollen. Jeden Sonntag ist Gottesdienst. Warum bist du nicht dabei? Ja, sagst du, ich höre Radio-Gottesdienst. Also ich will nichts von den Kranken sagen. Aber dein Christenstand ist ganz kümmerlich, wenn es dich nicht in die Versammlung der Christen sieht. Das gehört dazu. So, jetzt muss ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Also um das Jahr 300 nach Christi Geburt, also sehr lange her, lebte auf dem römischen Kaiserthron, damals war das große römische Reich, ein wundervoller Mann, der hieß Diokletian. Er hat den Titel Jovius, der Göttliche. Der war Sklave gewesen, dann freigelassen und hat sich hochgeschafft durch Klugheit und Stärke und was weiß ich, dieser Kaiser des großen römischen Reiches war. Damals war das Christentum schon weit verbreitet. Und der Kaiser Diokletian wusste wohl, dass seine Vorgänger die Christen verfolgt hatten. Der Nero, wie sie hießen. Und der Diokletian sagte, so doof bin ich nicht, dass ich die besten Leute verfolge. Die sollen glauben, was sie wollen. Bei mir kann jeder Religion haben, wie er will. Und das war für einen Kaiser ein seltener, aber ganz guter Standpunkt nicht. Denn die Fürsten wollen immer gern auf die Gewissen regieren. Ich hätte beinahe politische Sätze gesagt, ich wusste nein. Die Fürsten wollen immer gern die Gewissen regieren. Und nun hatte dieser Kaiser Diokletian einen jüngeren Mitkaiser. Der sollte sein Nachfolger werden. Der hieß Galerius. Und der Galerius hat gesagt, hör mal, Diokletian, das gibt ein großes Durcheinander, wenn die Christen überhand nehmen. Die reden dauernd vom König Jesus. Die musst du verfolgen. Ach Quatsch, hat der Diokletian gesagt. Lass mich in Ruhe mit dem Unsinn. Seit 250 Jahren verfolgen meine Vorgänger die Christen und werden nicht mit fertig. Das fange ich gar nicht an. Und das war klug von dem Mann. Aber der Galerius hat immer gebohrt und gesagt, ja, die Christen, aber die sind was Besonderes. Da sagen sie, hätten den Heiligen Geist und den haben die anderen nicht und sie würden selig und die anderen nicht. Das ist eine hochmütige Bande, die musste verfolgen. Und der Diokletian hat es abgelehnt. Und das ging länger, als ich es erzählen kann. Und schließlich wurde Diokletian weich und hat gesagt, gut, dann wollen wir nur die christlichen Versammlungen verbieten. Und dann wurde ein Dekret herausgelassen, passen Sie gut auf, das ist hochinteressant für uns Westdeutsche. Da wurde ein Dekret veröffentlicht, das hieß so vom Jovius, vom Diokletian. Es kann jeder, wer will, Christ sein. Nur die Christen sollen keine Versammlungen halten. Das verbieten wir. Bei Todesstrafe. Für sich darf jeder Christ sein. Als Privatsache, da kümmere ich mich nicht drum. Aber sie dürfen sich nicht versammeln. Jetzt kamen die Ältesten der Christenheit zusammen und sagten, was tun? Sollen wir nicht lieber nachgeben? Da kann jeder in seinem Haus machen, was er will. Da tut ihm ja keiner was. Und es ist sehr interessant, dass im Jahr um 290 rum, diese Christen aus der Verfolgungszeit, gesagt haben, hören Sie gut zu, was ich sage, diese ersten Christen gesagt haben, dass man zusammenkommt zum gemeinsamen Beten und Singen und Predigen und Hören und Opfern, das gehört zum Christenstand dazu, wie der Adler zum Fünfmarkstück. Und wir machen weiter dem Kaiser zum Trotz. Jetzt haben sie weiter sich versammelt. Und da hat der Galerius gesagt, siehst du, sie sind Staatsfeinde. Sie können nicht gehorchen. und da brach die Verfolgung an, eine der grausamsten Christverfolgungen. Und viele haben nachgegeben und haben gesagt, ich kann ja zu Hause ein Christ sein. Und haben gesagt, wir gehen nicht in die Versammlung. Und haben ihr Leben gerettet. Und die Christengemeinde sagte, das sind Abgefallene. Wer nicht zur christlichen Versammlung geht, ist abgefallen, sagten die Christen. Das muss man den heutigen Christen mal sagen. Es sitzen so Abgefallene hier. Diese Christen haben Recht gehabt. In der Bibel steht ganz klar im Wort Gottes, lasst uns nicht verlassen, unsere Versammlungen, wie etliche pflegen. Heute muss man sagen, wie 99% pflegen. Und darum bitte ich alle die unter uns, die selig werden wollen und die eine Wiedergeburt erfahren wollen vielleicht und die den Heiland finden wollen, schließt euch an dem Gottesdienst. Auf der Alp gibt es viele Möglichkeiten. Ich rede jetzt mal von Neufen. Hier gibt es Hausbibelkreise. Hier gibt es eine Gemeinschaft. Hier gibt's Jugendkreise. Hier ist jeden Sonntag Gottesdienst. Ich bitte euch herzlich, dass ich nicht ein Spruch, mir sagte mal ein Franzose auf Französisch, der eine geht, isst gerne Heringe und der andere geht gerne in die Kirche. Nein, so ist es nicht. Der eine geht zur Hölle und der andere schließt sich an die Christen an. So ist es. Und ich bitte euch herzlich, wenn ihr Menschen sind, die den Ruf Jesu in den Tagen gehört haben, geht zu eurem Pfarrer und sagt, wo kann ich mich anschließen? Wo ist ein Jugendkreis, wo ich von Jesus höre? Nicht, wo irgendwas gemacht wird, wo ich vom Heiland höre. Ich möchte wiedergeboren werden. Wo ist eine Gemeinschaft, wo ich das Wort der Wahrheit höre? Es sage keiner, hier ist nichts los. Lieben Freunde, schließt euch an. Du bist Abtrünniger. Dein Christenstand ist tot, wenn du nicht an der Gemeinschaft der Christen teilhast. Wenn sie zu einem rechten Zusammenkommen gehören, immer vier Stücke. Singen gehört dazu, haben die ersten Christen schon getan. Hören, beten und opfern. Das gehört zu einer christlichen Versammlung. Geht hin an die Gemeinschaften, Hausbibelkreise. Ach, hier sind Leute genug, die ihr kennt, die ihr fragen könnt. Ist Christentum Privatsache? Nein! Schließ dich an. Sehen Sie, ich war mal in der Hülmerstunde. Oh, die Hülmer. Da sitzen sie ja überall rum, nicht wahr? Und da war ein lieber alter Bruder, der ist jetzt auch in der Ewigkeit. Der hat einmal in einer Stunde, das vergesse ich nicht, gesagt, es gibt so, das kann ich nur Schwäbisch sagen, ihr Sachsen müsst verzeihen. Es gibt so viele Christen, die wollen ein heiliger Christentum haben. Steht, ein heiliger Christentum. Das gibt es nicht! Es gibt bloß ein Christentum, wo man mit den anderen zusammenkommt. In der Bibel steht sogar ein tolles Wort. Wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wenn es nicht zieht zu den anderen hin, der ist noch tot. Oh, ich vergesse nicht eine wundervolle Stunde in meiner ersten Gemeinde. In Bielefeld war ich Hilfsprediger. Ach, das war eine Zirke, aber keine Gemeinde. Da kamen zum Gottesdienst ein Kirchsaal, ein Trichinenbeschauer und ein junges Mädchen und der Organist. Nicht einmal die Konfirmanden. So fing ich an. Wenn meine Frau mir den Talarhelm anzog, dann sagte sie, die Erna Kehl strömt an. Das war das junge Mädchen. Sie strömt in die Kirche. Und dann gab es Gott, dass ich eines Samstagabends im Volkshaus eine Aussprache hatte mit den Genossen Freidenker. Bis 1 Uhr. Ich war ein junger Kerl, hatte meine Haare alle noch und war schön und jung. Und um 1 Uhr warf uns der Wirt von dem Roten Volkshaus raus auf die Straße. Es regnet, es war ein Samstag auf Sonntag, die Nacht. Zum ersten Mal hatte ich so 100 Männer, so Fabrikarbeiter meines Bezirks um mich. Da standen wir im Regen unter einer Laterne und die Männer fragten und ich antwortete. Wir sprachen längst von Jesus, dass er aus der anderen Welt gekommen ist. Wir hatten längst davon geredet, dass sie unglücklich sind und dass nicht wahr ist, dass sie keine Sünde haben und dass sie wohl glauben, dass der Ewigkeit und Gericht gibt. Und dann war es so 2 Uhr, da habe ich gesagt, jetzt gehe ich heim, ihr Männer. Ich habe morgen früh um 9:30 Gottesdienst. Und ihr würdet ja so gern kommen. Ihr würdet ja so gern kommen, wenn ich einer Angst hätte vor dem anderen Genossen. Das waren Westfalen. Vor mir stand einer, er ist Burri, er lebt heute noch in Wiedemel. Ein treuer junger Jesu heute. Burri, so ein richtiger Westfalen von 35 Jahren. Er sagt, ich hab Angst. Keine Rede. Ich sag, Burri, halt den Mund. Da geht's am Montag in der Fabrik los, wenn du in die Kirche läufst am Sonntag. Und davor hast du Angst. Ich hab keine Angst. Sie sagt, Burri, du kämst ja so gern. Da sagt er, gut, ich komm morgen früh mit dem Gesangbuch. Und am nächsten Sonntagmorgen, also ein paar Stunden später, marschiert Burri mit so einem Gesangbuch durch die Straßen. Das kannte sich jeder im Viertel. Und am Montagabend kommt Burri und sagt, sie haben recht. Bei Dürkow beim Fahrradwerke haben sich aufgeregt, noch und noch, dass ich in die Kirche gehe. Und da habe ich gemerkt, was das für ein Terror ist. Und wir schreien von Freiheit. Und ich habe ihn alles hingeschmissen, ihr Freidenkerbuch. Zeig mir jetzt den Herrn Jesus. Und das wurde mein Erster, der sich klar bekehrte. Verstehen Sie? Und das fing damit an, dass er in Gottesdienst ging, wo der alte Trichinenbeschauer und das junge Mädchen und ich und meine Frau waren. Wo die Christen zusammenkamen. Als der Burri standhielt, da kamen andere nach. Da war ein Loch gebrochen. Und Gott gab viel Leben. Aber es war mir damals interessant, dass für all diese Arbeiter die Entscheidung damit fiel, dass sie zu uns kamen, in die Männergemeinschaft, in die Gemeinschaft, also in den Gemeinschaftskreis, in Gottesdienst. Das war die Entscheidung. Es gab solche, die wollten Christen sein, aber Helinge Christen, stehen Sie? Sie fielen wieder ab. Es gibt kein 5-Mark-Stück, wo bloß eine 5 ist und die Rückseite fehlt mit dem Adler. Beschwöre sie um ihrer Seelenseligkeit willen. Ich bin nicht Propagandist für die Pfarrer und Gemeinschaftsleute hier und für die Hauskreise, sondern es geht um ihr Seligwerden. Ich beschwöre sie, schließen sie an. Und das zweite öffentliche, ich muss noch was nennen, die öffentliche Seite des Christenstandes heißt, dass man das Wenige, das man hat, mit dem Mund bekennt. Wir sind in Deutschland in eine verrückte Situation gekommen. Man sagt, ich bezahle meine Kirchensteuer und damit wird die Verbreitung des Evangeliums dem Pfarrer übertragen, mich geht's nichts mehr an. Manchmal wünsche ich mir, die ganze blödsinnige Kirchensteuergeschichte hörte auf, damit die Christen, die Jünger und Jüngerinnen Jesu wüssten, dass ich nicht Sache des Pfarrers, sondern unsere, dass Jesu Name bekannt wird im Steinbruch da oben. Hat in dem großen Steinbruch schon mal ein Mann gesagt, es ist wahr, dass Jesus lebt. Es ist eine Sünde, dass wir fluchen. Es ist eine Schande vor Gott, dass hier einer Zoten erzählt. Ist in der Fabrik hier schon mal gesagt worden von einem jungen Mädchen, Ich will diese schmutzigen Reden nicht mehr hören. Ich gehöre Jesus. Da würden wir euch blau korchen. Und ich will euch was sagen, solange wir nicht den Mut haben, unseren Heiland zu bekennen, solange sind wir überhaupt nicht Christen. Ich sage Ihnen ein Wort des Königs vom Himmelreich. Jesus sagt, hören Sie gut, wer mich bekennet vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Das wird schrecklich sein, wenn eins am Tagesgericht Leute aus der Kirche ihren Neufen auftreten und sagen, Herr Jesus, ich habe an dich geglaubt. Und Jesus zum Vater sagt, ich kenne den nicht. Herr Jesus, ich war doch, ich kenne dich nicht. Es hat dein Nachbar nicht gewusst, dass er zur Hölle läuft. Du hast ihn nie gewarnt und wusstest selber den Weg zum Leben. Du hast geschwiegen in sämtlichen Sprachen der Welt, wenn es hieß, mal den Mund auftun und dein Heiland bekennen. Und da sagst du vielleicht, ja, ich war selber so schwach im Glauben. Man hat schon schwachen Glauben bekannt. Auch der schwache Glaube hat einen starken Heiland. Du brauchst nicht deinen Glauben bekennen, aber den Sohn Gottes, ich kenne dich nicht. Wer mich bekennet vor den Menschen, sagt Jesus, und er lügt nicht, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Wann werden unsere Männer mal wieder Mut kriegen, den Mund aufzumachen? Ich muss noch mal eine feine Geschichte erzählen. Ich war vor ein paar Wochen in Herne. Da war eine Kirche von Leuten. Und arrangiert war das von einem jungen Meister in einer großen Autoschlosserei, also in einer Reparaturwerkstatt. Mein Freund Gustav Bessler. Ein Kerl, ein junger Mann. Nicht so jung verheiratet, ein bisschen Kerl, wenn sie ihn sehen, haben sie Freude dran. Und dieser Gustav Bessler, der ist so ein Kerl geworden, weil er im entscheidenden Augenblick lernte, Jesus bekennen. Ich habe es neulich schon erzählt, erlaubt nochmal denen, die nicht da waren. Da ist er am Montagmorgen in der Werkstatt und dann erzählt jeder, was er Schändliches getrieben hat am Sonntag. Der eine sagt, wir haben uns besoffen, dass da Bier aus den Augen geronnen ist. Und der andere erzählt Weibergeschichten. Und wo warst du, Gustav? Der war Lehrling. Ich war morgens im Gottesdienst, sagt er, und nachmittags im Jugendkreis im Weiglerhaus bei Pastor Busch. Da geht ein toller Spott an, ein toller Spott. Und der kleine Lehrling steht ganz dämlich da. Und auf einmal packt ihn, während alle Gesellen und Meister über ihn herfallen, eine Mordswut. Und er denkt, warum darf man Schändlichkeiten in der Christenheit laut bekennen und sein Heiland nicht? Und er entschloss sich, in der Stunde die Werkstatt für Jesus zu erobern. Er fing an bei seinen Mitlehrlingen. Er sagte ihnen, du gehst zur Hölle, komm, geh mit ins Weiglerhaus, in unseren Jugendkreis. Als er ausschied nach der Meisterprüfung, war die Werkstatt verändert. Ich habe mich selber überzeugt. Sämtliche Lehrlinge in unserem Jugendkreis, 3 von den Gesellen im CVM, es wagte keiner eine Zote zu sagen. Wenn ein neuer eintrat und hat dreckige Reden geführt, sagt er einen halben Mund, Mensch, der Gustav kommt. Sie haben Respekt vor ihm bekommen. Heute hat er eine wundervolle Stelle als großer Mann da in so einer Riesenwerkstatt. Gott hat ihn gesegnet, äußerlich. Sehen Sie, Wo sind endlich Männer, die den Mut haben, wieder den Mund aufzutun und ihren Herrn zu bekennen? In dem Maß, als du tust, wächst du innerlich. Ist Christentum Privatsache? Nein! Du bist der Welt das Zeugnis schuldig, deinem Nachbarn, deinen Hausgenossen, ihr Väter, ihr seid euren Kindern Hausandacht schuldig. Fangt morgen früh an, betet mit ihnen. Hört auf mit eurem armseligen Schweigen, Jesus kennt euch nicht mehr sonst. Als im Dritten Reich meine jungen Leute haufenweise als 16-, 17-Jährige eingezogen wurden, ich bin gleich fertig, das muss ich noch erzählen, da habe ich ihnen eine kleine Bibel geschenkt jedes Mal. Hat mich viel gekostet, aber war es wert. Und habe gesagt, pass auf, wenn du in Arbeitsdienst kommst, dann lege am ersten Abend die Bibel hin und schlag sie öffentlich auf und lies. Dann gibt's einen Mordknall und am zweiten Tag bist du durch. Wenn du sie am ersten Tage tust, kommst du nie zu Rande. Und die Kerle haben es gemacht, am ersten Tag Bibel auf dem Tisch. Was liest du da, Bibel? Boah, das war jedes Mal eine Handgranate. Denn in der deutschen Christenheit darf jeder jeden Dreck lesen, nur die Bibel nicht. Und dann geschah es bei meinem Freund Beule, er ist leider gefallen, ein arren wundervoller Kerl, höherer Schüler war er, dass er am nächsten Morgen wie ein Spind aufschließt, seine Bibel weg ist. Er schaut sich um, einer grinst, die anderen grinsen auch. Habt ihr die meine Bibel gestohlen? Wo hast du meine Bibel? Ja, der Oberfeldmeister oder irgend so ein, ich kenne die Titel nicht mehr alle, sagen wir Oberfeldmeister, irgend so ein Lametta-Heini. Ja, der Oberfeldmeister. Und dann weiß er, jetzt geht's auf hart und hart. Er geht nach dem Dienst abends für sich in die stille Ecke und betet, Herr Jesus, ich stehe ganz allein. Ich bin erst 17 Jahre. Ich bitte dich, lass mich jetzt nicht im Stich. Gib mir, dass ich dich bekennen kann. Und dann geht er zum Oberfeldmeister, klopft an, herein. Der sitzt am Schreibtisch und da sieht er schon seine Bibel liegen. Was willst du? Bitte an Oberfeldmeister, mir meine Bibel wiederzugeben. Das ist mein Eigentum. Ah, sagt er. Kennen die alten Soldaten diesen Ton? Ah, nimm er die Bibel, blättert. So, ihm gehört die. Wissen Sie nicht, dass das ein sehr gefährliches Buch ist? Jawohl, Oberfeldmeister, das weiß ich. Die ist sogar gefährlich, wenn sie im Spind eingeschlossen ist. Das schafft sie Beunruhigung. Boom. Der Oberfeldmeister setzt sich und sagt, setz dich mal. Ich wollte auch mal Theologie studieren. Dann ist der Oberfeldmeister vom Glauben abgefallen. Und dann gibt es ein Gespräch, wo ein Mann von 40 Jahren einem 17-Jährigen sagt, ich bin todunglücklich, aber ich kann nicht zurück, ich würde mein Lametta verlieren. Und der Junge sagt, armer Oberfeldmeister, aber Jesus wäre jedes Opfer wert. Und der Oberfeldmeister den Jungen entlässt. Heule Ottersbach, Sie sind ein glücklicher Mensch. Jawohl, Herr Oberfeldmeister. Und Beule mit seiner Bibel abzieht. Und keiner sagt mehr im Lager ein Wort. Ach, wo sind Jesus-Jünger, die den Mut haben, zu ihrer Sache zu stehen? Ist Christentum Privatsache? Ja. Wiedergeburt, Glaubensleben ist im innersten Kämmerlein des Herzens. Ist Christentum Privatsache? Nein, Christen schließen sich zusammen. Zu Gemeinschaften, zu Gottesdiensten, zu Hausbibelkreisen, zu Jugendkreisen, zu Jungmännerkreisen, zu Mädchenkreisen. Christen machen den Mund auf und bekennen, die Welt soll es merken, dass der Herr auch in Neufen und auf der Alb ein Feuer angezündet hat. Amen. Lassen Sie uns jetzt aufschlagen das Lied Nummer 4. Wir wollen die beiden letzten Verse singen. Wenn Sie nicht zu müde sind, also die über 80-Jährigen aus, würde ich vorschlagen, lass uns aufstehen, kann man besser singen. So ein Lied. Jesus ist kommender König der Ehren. Ja, Sie, hat die Orgel gespielt? Oder wer? Ja.
Jesus ist
Platz. Ich muss ein paar Sachen sagen. Ein Haufen Sachen. Also heute schließen wir die Evangelisation ab, aber dieser letzte Abend darf nicht ein Abschluss sein, sondern muss ein Anfang sein für viele von Ihnen, dass Sie jetzt irgendwo anschließen, dass Sie Jesus bekennen, dass Sie Bibel lesen, dass Sie Gebetsleben führen, gegen Gott, dass es nicht ein Abschluss ist, sondern ein Neuanfang. Dann bittet mich jemand, ich soll das Lied Jesu Name nicht verklingt nochmal singen lassen. Solange meine Jungs nicht dabei sind, riskiere ich das nicht. Außerdem ist die Zeit zwei fortgeschritten. Eine Frau bittet, ob ein Autofahrer sie nach Nürtingen mitnehmen kann. Wenn ein Autofahrer nach Nürtingen noch Platz hat, dann wird gebeten, dass er die Frau an der Staffel des Pfarrhauses da draußen abholt und einlädt. Wer einen Platz frei hat, tue diesen christlichen Liebesdienst. Sonst sitzt die Frau morgen früh noch da und wartet. Hier sind so viel Bänke und Stühle reingetragen worden. Die müssen alle wieder weg. Ich würde es meinen Essener Jungens machen, aber die sind abgereist. Draußen sitzen über 300 Leute und hier sitzen über 300 Leute auf extra Stühlen und Bänke nicht. Und meine Jungen sind schon wieder in Essen wahrscheinlich jetzt. Und darum bitte ich, dass junge Mädchen und junge Männer morgen Abend um 19 Uhr, um 7 Uhr in die Kirche kommen und mal ein Stündchen mithelfen aufräumen. Ich habe einem meiner jungen Mitarbeiter mal gesagt, wie er ausschied, weil er sich verlobte. Ich danke dir für deinen Dienst. Da hat er gesagt, sie ganz recht, sie brauchen mir nicht zu danken. Das habe ich für den Herrn Jesus getan. Und nicht für Sie. Ich bitte, dass ein paar junge Männer und Mädchen morgen Abend um 7 Uhr hier sind und weder für mich noch für die Küsterin, sondern für den Herrn Jesus helfen aufräumen. Ob so Leute in Nürnberg in Neufen gibt, ich denke nicht. Sonst kommen die Hülfen noch mal einen Omnibus und machen es. Aber ich hoffe, es wird nicht nötig sein. Dann, was habe ich denn noch richtig? Also die Büchertische. Darf ich nochmal auf das Buch hinweisen? Von Bethlehem bis Rom. Sehen Sie, ich habe in Essen einen wundervollen Gottesdienst. Von vielen, Sonntagmorgens um 8:30. Von vielen 100 jungen Männern und Mädchen. Und dann kommen sehr viele.